Der zweite Tag ist vorüber. 8 Tage haben Sie jetzt noch übrig, um zu arbeiten. Am zweiten Tag geht es schon ein bisschen besser als am ersten Tag. Aber dennoch haben Sie immer noch Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, diesen Geist zu kontrollieren und ihn zu schulen. Es erfordert außerordentliche Geduld, diesen wild umherschweifenden Geist, diesen so flüchtigen und ewig aufgeregten Geist zu beruhigen und zu bändigen. Der Geist ist so voller Erregung, so voller Unruhe. Wie ein Äffchen springt er von einem Ast zum anderen, von einem Objekt zum anderen. Er ist niemals in Ruhe. Unendliche Geduld ist erforderlich, diesen wilden Geist zu zähmen. Er ist wie ein wildes Tier, ein wilder Elefant, wie ein Büffel, der in eine menschliche Siedlung einfällt und dort Aufruhr und Zerstörung anrichtet. Ein intelligenter und weiser Mensch zähmt dieses wilde Tier und trainiert es. Und anstatt dem Menschen zu schaden, wird es fortan mit all seiner Kraft dem Menschen dienen. Auf gleiche Weise ist der menschliche Geist gefährlich und solange er wild und ungeschult ist, kann er großen Schaden anrichten. Sie können nichts Ärgeres als Gegner haben als Ihren ungeschulten, ungezähmten Geist. Doch wenn es uns gelingt, ihn zu zähmen und zu schulen, wird seine gesamte Kraft, und der menschliche Geist ist um ein Vielfaches stärker als irgendein wildes Tier, seine gesamte Kraft wird uns zu Diensten sein. Sie können keinen besseren Freund haben als den geschulten Geist. Doch jemand, der ein wildes Tier zähmen will, braucht natürlich Geduld, viel Geduld und Ausdauer. Und genau so müssen wir unseren Geist schulen, geduldig und ausdauernd. Je ungeduldiger man wird, desto wilder wird der Geist, desto gefährlicher wird der Geist. Sie müssen sich einerseits immer wieder bemühen, weiterzuarbeiten. Andererseits weiterhin geduldig bleiben, sehr geduldig. Und Sie müssen Ihren Geist schulen und zähmen. Kein anderer kann das für Sie tun. Sie müssen Ihre Befreiung selbst erarbeiten. Keiner kann Ihnen diese Aufgabe abnehmen. Sie müssen Ihre eigene Schlacht schlagen und den Sieg erringen. Niemand anderes kann Ihre Befreiung, Ihre Erlösung herbeiführen. Sie selbst müssen es tun. Wenn ich durstig bin, muss ich selbst das Wasser trinken, um meinen Durst zu löschen? Trinkt jemand anderes Wasser, kann mein Durst doch nicht gelöscht werden. Bin ich krank, muss ich selbst die Medizin einnehmen. Nimmt ein anderer die Medizin, kann doch meine Krankheit unmöglich damit geheilt werden. Wenn ich unterjocht bin, dann muss ich mich selbst aus dieser Lage befreien. Jeder Einzelne muss selbst um seine Befreiung ringen. Diese Tatsache muss jedem Dhamma-Schüler völlig klar sein. Dazu ein Vorfall aus dem Leben Buddhas. Er lebte zu dieser Zeit in Shravasti, der Hauptstadt des nordindischen Staates Koshala. Zu seinem Meditationszentrum kam täglich eine große Anzahl von Schülern, um Dhamma zu hören. Mönche kamen, Nonnen und eine noch größere Zahl von Laienschülern, Männer und Frauen. Und sie alle kamen, so wie sie hier, um dort zu meditieren. Am Abend wurden Dhamma-Vorträge gehalten und manchmal kamen Interessierte von der nahen Stadt, um zuzuhören, sich inspirieren zu lassen. Einer von ihnen, der ziemlich häufig erschien, kam eines Tages etwas früher und traf Buddha allein an. Er war erfreut über diese Gelegenheit, näherte sich ihm, begrüßte ihn respektvoll und sagte: „Ehrwürdiger Herr, eine Frage kommt mir immer wieder in den Sinn und ich wage mich nicht zu fragen, wenn so viele Leute um euch herum sind. Jetzt, da ihr allein seid, erlaubt mir euch diese Frage zu stellen, sodass ich verstehe." Buddha sagte: „Soweit es Dhamma betrifft, sollten keinerlei Unklarheiten bestehen. Lass uns die Sache klären. Was ist dein Problem?" Und er sagte: „Ich komme nun seit einer Anzahl von Jahren zu diesem Zentrum und ich habe die Menschen hier beobachtet. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass einige von ihnen tatsächlich das letzte Ziel erreicht haben und ganz und gar frei sind. Ihr gesamtes Verhalten, ihre Handlungsweise, ihre ganze Lebensführung lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie völlig befreit sind, dass sie vollkommen Erleuchtete sind. Und dann gibt es jene, die zweifellos Fortschritte in Dhamma gemacht haben, die sich zum Guten hin entwickelt haben, aber dennoch offensichtlich nicht völlig befreit sind. Und dann gibt es einige, um mich selbst eingeschlossen, die so sind, wie sie waren. Keinerlei Veränderung, keinerlei Verbesserung. Und da liegt mein Problem, ehrwürdiger Herr. Ich frage mich, wie ist es möglich, dass jemand, der zu euch kommt, der zu euch, einem vollkommen Befreiten, einem Erleuchteten, einem Buddha kommt, warum auch der nicht völlig erleuchtet wird? Wie ist es möglich, dass trotz der direkten Anwesenheit einer Person, die so voller Liebe und Mitgefühl ist, die mit solch außergewöhnlichen Kräften ausgestattet ist, einige nur halb befreit sind und andere sich überhaupt nicht verändert haben? Warum setzt ihr nicht all eure gewaltigen Kräfte, all eure Stärke ein und befreit und erleuchtet jeden, der zu euch kommt? Buddha lächelte. Es war genau das Problem, das er jeden Tag versuchte zu erklären. Doch wenn jemand nicht in der Lage ist zu verstehen, wenn jemand nicht hören will, nicht hören kann, was kann man da machen? So versuchte er es noch einmal, ihm zu erklären. Und je nach den Umständen und der geistigen Kapazität der Person benutzte er verschiedene Methoden, um Dinge klarzumachen. Eine seiner Methoden war, Gegenfragen zu stellen. Und so fragte er, sag, woher kommst du? Ich komme aus Srivasti, der Hauptstadt Koshalas. Aber nein, nein, aus deinen Gesichtszügen kann ich erkennen, dass du nicht von hier stammst. Du bist aus einem anderen Teil des Landes eingewandert und hast dich hier niedergelassen. Ganz richtig, Herr. Vor ein paar Jahren habe ich mich hier niedergelassen. Ursprünglich komme ich aus Rajgiri, der Hauptstadt von Magadha. Dann sag mir, hast du alle deine Beziehungen zu Rajgiri abgebrochen? Natürlich nicht. Ich habe meine Angehörigen in Rajgiri. Ich habe meine Freunde dort und viele Geschäftsverbindungen. Ich muss sagen, dass ich Rajgiri ziemlich oft im Jahr besuche. Dann sag mir, wenn du so oft von hier nach Rajgiri gehst, dann musst du den Weg dorthin ziemlich genau kennen. Oh, sehr gut sogar. Ich bin ja so oft gegangen. Während der Zeit, in der du hier gelebt hast, musst du viele Bekanntschaften hier gemacht haben, viele Freundschaften geschlossen haben und einige von ihnen müssen sehr nahe Freunde von dir geworden sein. So nah, dass sie wissen, dass du ursprünglich von Rajgiri kommst, dass du Rajgiri oft besuchst und dass du den Weg von hier nach da sehr gut kennst. Ja, ehrwürdiger Herr, diejenigen, die mir nahestehen, wissen das alles. Einige von ihnen haben sich sicherlich über den Weg, der von hier nach Rajgiri führt, erkundigt. Erklärst du ihnen dann den Weg oder hältst du ihn geheim? Aber nein, was gibt es da geheim zu halten? Ich erkläre ihnen den Weg ganz genau, in allen Einzelheiten. Von Srivasti musst du zuerst nach Osten gehen, diesen und jenen Weg einschlagen, dann erreichst du Varanasi. Von Varanasi musst du so und so gehen, bis du nach Gaya kommst. Von Gaya gehst du weiter auf der und der Straße, bis du zu Rajgiri erreichst. Ich erkläre den gesamten Weg nach Rajgiri in allen Einzelheiten. Dann sag mir noch eins. Jeden, dem du den Weg nach Rajgiri erklärt hast, muss dann auch in Rajgiri angekommen sein. Aber wie ist das möglich, ehrwürdiger Herr? Nur jemand, der den Weg dann auch tatsächlich zurückgelegt hat, ist dort auch angekommen. Eine reine Beschreibung des Weges allein hilft doch niemandem, Rajgiri zu erreichen. Aber genau das, junger Mann, ist das, was ich dir sagen wollte. So viele Menschen kommen zu mir, weil sie überzeugt sind, dass da jemand ist, der den Pfad zur Befreiung, den Pfad zur Erkenntnis gefunden hat und der ihn genau kennt, weil er ihn selbst gegangen ist. Deshalb kommen sie zu mir und erkundigen sich nach dem Weg. Und mit aller Liebe und Mitgefühl beschreibe ich ihnen den Weg. Das ist das Ziel, so ist der Weg und dieses sind die Stationen, die ihr auf dem Wege antreffen werdet. Aber wenn jemand der Beschreibung nur zuhört, sich dann dreimal verbeugt und Sadhu, Sadhu, Sadhu sagt, gut gesagt, gut gesagt, aber dann keinen einzigen Schritt auf dem Pfad macht, wie kann dieser Mensch ans Ziel kommen? Wie kann der Mensch das Ziel jemals erreichen? Wenn man auch nur einen Schritt auf dem Weg gemacht hat, ist man dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Hat man 100 Schritte auf dem Weg gemacht, ist man dem Ziel 100 Schritte näher gekommen. Jemand, der alle Schritte gemacht hat, hat das endgültige Ziel erreicht. Jedes Individuum muss jeden einzelnen Schritt auf dem Weg zum letztendlichen Ziel selber machen. Niemand kann ihm irgendwelche Schritte davon abnehmen oder gar auf den Schultern zum Ziel tragen. Das ist völlig unmöglich.
Tumme hikke changyatapang akkataro tathagata akkataro tathagata.
Der Tathagata, der Buddha, weiß nur den Weg, erklärt ihm Pfad. Wer ist ein Tathagata? Die buchstäbliche Bedeutung des Wortes Tathagata ist einer, der über den Pfad der Wahrheit gegangen ist und das endgültige Ziel der letzten Wahrheit erreicht hat. Jeder Schritt, den man auf dem Pfad macht, ist ein Schritt mit der Wahrheit, mit der Wirklichkeit und nichts als der Wirklichkeit. Man beginnt mit der offensichtlichen groben Wirklichkeit und schreitet fort zur feinen, feineren, noch feineren, zur feinsten Wirklichkeit. Von Ularika to Sukuma, Sukuma. Feine und feinere Wirklichkeit, bis man das letzte Ziel, die allerfeinste Wirklichkeit, erreicht hat. Ein solcher Mensch wird zu einem Tathagata, zu einem vollkommen befreiten Menschen. Mit aller Liebe, mit allem Mitgefühl wird er aus seiner Erfahrung heraus den Pfad zeigen, den Weg weisen. Sie müssen ihre Befreiung selbst erarbeiten. Sie müssen ihre eigene Schlacht schlagen. Sie müssen jeden Schritt auf dem Pfad selber tun. Wenn Sie erst einmal begonnen haben, Schritte auf dem Pfad zu Dhamma zu machen, dann werden Ihnen alle Dhamma-Kräfte, sichtbare sowie unsichtbare, beistehen und weiterhelfen. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen und aus der Erfahrung zahlloser Schüler. Man bekommt Unterstützung und Hilfe, aber dennoch muss jeder einzelne Schritt vom Individuum selbst getan werden, von jedem Einzelnen selbst. Das muss jedem wie passender Schüler vollkommen klar sein. Wenn Sie das akzeptiert haben, dann kommt natürlicherweise die Frage auf, was ist denn nun der Pfad? Lassen Sie uns zum Anfang die groben Umrisse des Pfades skizzieren. Dazu ein anderer Vorfall aus dem Leben Buddhas. Eine alte Dame kam zu ihm und sagte: Ehrwürdiger Herr, ich bin eine alte Frau und ich weiß nicht, wie viele Jahre oder Tage ich vielleicht noch zu leben habe. Ich möchte das Beste aus meinem mir verbleibenden Leben, aus meinem menschlichen Leben machen, um mich frei zu machen, um das letzte Ziel der vollkommenen Befreiung zu erreichen. So sagt mir bitte, was denn der Pfad ist. Sagt mir, was Dhamma ist. Sie war wahrscheinlich schon bei vielen anderen Lehrern gewesen. Sie alle redeten in so hochphilosophischer Sprache, machten so hochgeistige, akrobatische Übungen, sodass sie nur mehr und mehr verwirrt wurde. Deshalb sagte sie: Bitte erklärt mir Dhamma in einigen einfachen Worten, sodass auch ich es verstehen kann. Buddha lächelte: Wenn Dhamma das reine Dhamma ist, das wahre Dhamma ist, dann ist es immer in einfachen Worten zu erklären. In einer Sprache, die jeder normale Mensch verstehen kann. Ein jeder sollte den Pfad gehen können und deshalb muss ein jeder in der Lage sein zu verstehen, was der Pfad ist. So höre, was denn der Pfad ist, in einfachen Worten. Und er sprach in der Sprache der Menschen zur damaligen Zeit folgende Worte.
Sabba papasya karanam kusala sayupasampada sacitta pariyodhapanam etam
Etang Bhutanasasanam. Er sagte nicht, das ist meine Lehre, sondern er sagte, das ist die Lehre eines jeden Buddhas. Alle Erleuchteten lehren die gleiche Lehre. Zum Buddha zu werden, zu einem Erleuchteten zu werden, ist nicht das Vorrecht eines Einzelnen, nämlich das des Siddhartha Gautamas. Ein jeder kann zum Buddha werden. Das setzt natürlich eine Menge Arbeit voraus, doch ein jeder könnte es werden. Und ein jeder, der zum Buddha wird, zu einem vollkommen Erleuchteten wird, hat nichts anderes zu lehren als dieses eine. Sabbe papasse e karanam. Sich aller sündhaftigen Handlungen zu enthalten, sich aller üblen, schlechten Handlungen zu enthalten, sich aller unheilsamen Handlungen zu enthalten. Und kusalesse upasampada. Nur heilsam und hilfreich zu handeln, nur gut und nützlich zu handeln. Und se chitte pariyotapan. Läuterung des Geistes. Ständige Läuterung des Geistes. Reinigung des Geistes. Das ist alles. Der gesamte Pfad ist darin enthalten. Das gesamte Dhamma. Enthalte dich aller schlechter Taten. Führe gute und nützliche Taten aus. Und reinige deinen Geist. Das ist Dhamma in seiner Gesamtheit. In Vollkommenheit. Da ist nichts hinzuzufügen, nichts wegzulassen. Vollständig und rein. Nur dann ist es Dhamma und universell. Wenn Dhamma wirkliches, reines Dhamma sein soll, dann muss es universell sein. Es darf nicht sektiererisch sein. Ein Erleuchteter lehrt niemals etwas Sektiererisches. Seine Lehre wird immer Allgemeingültigkeit haben. Dhamma ist schließlich nichts anderes als das Gesetz der Natur. Und das Gesetz der Natur ist natürlich allgemeingültig. Es gilt im gesamten Universum. Das gesamte Universum unterliegt seinem Gesetz. Es ist universell und anwendbar auf alles und jeden. Und deshalb ist es akzeptabel für alle und jeden. Ob man nun zu dieser Sekte, jener Gemeinschaft oder dieser Tradition angehört, man kann keinerlei Einwände gegen diese Lehre haben. Enthaltung von schlechten Taten und Ausübung von guten Taten und Reinigung des Geistes. Wie kann irgendjemand etwas dagegen einzuwenden haben? Ein jeder akzeptiert das. Aber dennoch, wenn die Essenz, der wahre Inhalt des Dhammas verloren gegangen ist, wenn die echte ursprüngliche Lehre eines Erleuchteten verloren gegangen ist, dann beginnt eine falsche Interpretation seiner Worte, seiner Lehre. Seine ureigenen Worte werden dann von den verschiedenen Sekten unterschiedlich ausgelegt. Verschiedene Interpretationen entwickeln sich in den Sekten, was denn Sünde ist, was fromm, was religiös sein bedeutet, was spirituell ist. Was aber ist Sünde? Was ist Religiosität, Frömmigkeit, Spiritualität? Dazu einige unterschiedliche Auslegungen der verschiedenen Sekten. Eine sehr falsche Interpretation. Einige der Sekten haben ihre eigene Idee, wie denn ein religiöser, ein spiritueller Mensch sein muss. Zum Beispiel hat er diese oder jene äußere Erscheinung oder Aufmachung zu haben. Diese oder jene Art der Robe oder Kleidung. Diese oder jene Farbe, weiß oder blau oder rot oder orange oder schwarz. Und jeder, der diese äußere Aufmachung hat, ist in ihren Augen ein spiritueller, ein religiöser Mensch. Nach der Auffassung dieser bestimmten Sekte ist er ein religiöser, ein guter Mensch, andere nicht. Eine vollkommen falsche Interpretation. Wenn man nicht in diese Art der Missinterpretation verstrickt ist, kann man in eine andere verfallen. Manche der Sekten vollziehen verschiedene Arten von Riten, Rituale, religiöse Zeremonien. Und die Mitglieder dieser Sekte behaupten, ein jeder, der diese Riten, Rituale ausübt, ist ein religiöser, ein frommer Mensch. Andere nicht. Auch das eine falsche Auslegung. Ist man nicht in Vorhergehende verwickelt, kann man in eine dritte, die sogar noch schädlicher und gefährlicher ist, verwickelt werden. Und das ist der philosophische Glaube. Jede Sekte hat ihre Philosophie, ihr philosophisches Dogma. Und die Angehörigen dieser Sekte werden sagen, dass jeder, der an diese bestimmte Philosophie glaubt, dieses Dogma akzeptiert, ein religiöser Mensch ist. Andere nicht. Eine gewaltige Blockade. Alle diese sektiererischen Interpretationen sind gegen Dhamma. Sie bringen sie nicht auf den richtigen Weg zum wirklichen Dhamma, dem universellen Dhamma. Doch was ist nun die universelle Interpretation von Dhamma? Die Interpretation, die auf alle und jeden anwendbar ist. Jede Handlung auf körperlicher Ebene, auf sprachlicher Ebene oder geistiger Ebene, die ein anderes Lebewesen verletzt oder ihm Schaden zufügt oder den Frieden und die Harmonie eines anderen Wesens stört, ist eine sündhafte Handlung. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob sie diese Kleidung oder jene Robe tragen, ob sie diese oder jene äußere Erscheinung haben, ob sie an diese oder jene Philosophie oder Dogma glauben, ob sie diese oder jene Riten und Rituale zelebrieren. Wenn die Handlungen anderen Wesen schaden, dann sind eben diese Handlungen sündhafte Handlungen und der Ausführende begeht eine Sünde. Andererseits, eine Handlung körperlicher, sprachlicher oder geistiger Art, die einem anderen Lebewesen hilft und Frieden und Harmonie für andere erzeugt, ist eine gute Handlung, eine nützliche Handlung. Jetzt tragen Sie diese oder jene Robe, keinen Unterschied. Vollziehen Sie dieses Ritual oder jenes Ritual, macht keinen Unterschied. Oder glauben Sie an dieses oder jenes Dogma, es macht keinen Unterschied. Die Handlung machen den Unterschied. Unsere Handlungen sind ausschlaggebend für das Gesetz der Natur. Das Resultat, das wir erlangen, hängt von unseren Taten ab. Das ist das Gesetz der Natur. Man hat das nicht zu akzeptieren, weil Buddha es sagte, oder weil eine bestimmte Schrift es sagt, oder weil ihr Lehrer es sagt, sondern Sie müssen es selbst erfahren. Mit dem Fortschreiten auf dem Pfad wird es Ihnen so klar werden, dass dieses das universelle Gesetz der Natur ist. Dhamma heißt allgemeingültiges Gesetz, Gesetz, das im gesamten Universum herrscht, anwendbar auf alles und jeden, auf die belebte und auf die unbelebte Natur. immer wenn man eine Handlung ausführt, körperlich oder mündlich, die anderen schadet, kann man dieses nicht, ohne gleichzeitig Negativität im Geist erzeugt zu haben. Übelwollen, Hass, Feindseligkeit, Leidenschaft, Furcht, Eifersucht, man muss schon die eine oder andere Negativität im Geist erzeugen, die einen zu einer Handlungsweise führt, körperlich oder mündlicher Art, die anderen schadet. Dass das Gesetz der Natur ist, werden Sie selbst erfahren, sobald Sie tiefer und tiefer in Ihr Inneres vordringen und die Wahrheit in Ihnen selbst beobachten und betrachten. Gesetz der Natur ist, dass immer wenn Sie irgendeine Unreinheit im Geist erzeugen, irgendeine Unreinheit wie Übelwollen, Ärger, Hass, Feindseligkeit, Leidenschaft, Furcht, irgendeine Unreinheit, dann fühlen Sie sich so elend und unglücklich. Dann müssen Sie sich elend und unglücklich fühlen. Sie können keinen Frieden empfinden, wenn Sie eine solche Negativität im Geist erzeugt haben. Parallel zur gleichen Zeit beginnt die Natur, Sie dafür zu bestrafen. Die Natur bestraft Sie im selben Moment, in dem Sie eine Unreinheit im Geist erzeugen. Und wie gesagt, müssen Sie eine solche Unreinheit im Geist erzeugen, um anderen auf irgendeine Weise zu schaden. Ein Naturgesetz. Das trifft auf gleiche Weise zu, wenn Sie anderen helfen. Sie können anderen nicht helfen. Nicht wirklich helfen, ohne dass sie gute Qualitäten im Geist erzeugen, sowie Liebe, Mitgefühl und Wohlwollen. Und auch hier wieder werden Sie dieses Gesetz der Natur vorfinden. Sobald Sie Liebe, Mitgefühl und Wohlwollen im Geist erzeugen, belohnt Sie die Natur. Im gleichen Moment erfahren Sie Frieden, erfahren Sie den himmlischen Frieden in sich selbst. Sie sind dann voller innerer Frieden und Harmonie. Auch das ist Gesetz der Natur. Es macht keinen Unterschied, ob Sie sich Christ oder Hindu oder Moslem oder Buddhist nennen. Keinen Unterschied, ob Sie Inder, Amerikaner, Deutscher, Russe oder Chinese sind. Überhaupt nicht. Tatsache ist, im Moment, in dem Sie eine Negativität im Geist erzeugen, werden Sie sich elend fühlen. Und im Moment, in dem Sie gute Qualitäten im Geist erzeugen, wie Liebe, Mitgefühl und Wohlwollen, werden Sie sich friedlich und glücklich fühlen. Das ist Gesetz der Natur. Ein Erleuchteter lehrt dieses universelle Gesetz der Natur und es wird Dhamma genannt. Die buchstäbliche Bedeutung des Wortes Dhamma ist Gesetz, Natur. Sie enthalten sich schlechter Handlungen und sie führen gute Handlungen aus. Aber das ist nicht das ganze Dhamma, noch nicht das vollständige Dhamma. Es ist gut, dass Sie unheilsame Handlungen einstellen, weil Sie dadurch keine neuen Unreinheiten in Ihrem Geist erzeugen. Das ist sehr gut. Gute Handlung, nützliche Taten. Dadurch erzeugen Sie gute Qualitäten in Ihrem Geist. Ausgezeichnet. Aber dennoch, Sie haben einen großen Vorrat an Negativitäten, die Sie in der Vergangenheit angesammelt haben. Bevor Sie diesen Vorrat nicht abgebaut haben, können Sie keine Freiheit erlangen. Dieser Vorrat an Negativitäten wird von Zeit zu Zeit an die Oberfläche kommen. Er wird Sie mit großer Kraft überwältigen und wiederum werden Sie Handlungen begehen, die schädlich für Sie und schädlich für andere sind. Ihr Elend ist somit noch nicht beendet. Sie haben Ihre Misere so lange nicht beendet, bis der gesamte alte Vorrat an Negativitäten vollkommen abgebaut ist. Deshalb ist Dhamma nur vollständig mit allen drei Teilen. In der damaligen Sprache hieß der Pfad Aryo Atangiko Maggo. Der achtfache edle Pfad. Edler Pfad in dem Sinne, dass ein jeder, der auf diesem Pfad wandelt, ob er nun dieser oder jener Gemeinschaft, dieser oder jener Gesellschaft angehört, diese oder jene Hautfarbe hat, diesem oder jenem Land angehört, ein edler Mensch wird. Ein jeder, der auf diesem Pfad wandelt, ist auf dem Weg, ein edler Mensch zu werden. Deshalb der Name Edler Pfad. Und achtfacher Pfad unterteilt in drei Abteilungen bedeutet: erstens Schela. Leben in Ethik. Enthaltung aller Handlungen, die schädlich für andere Wesen sind. Zweitens, Samadhi. Durch Beherrschung ihres Geistes werden sie in der Lage sein, gute und nützliche Handlungen auszuführen. Und drittens, Panya. Weisheit, Einsicht. Mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit, ihrer eigenen Einsicht, werden sie ihren alten Vorrat an Unreinheiten abbauen. Shila, Samadhi, Panya. Das umfasst den gesamten achtfachen Pfad. Drei Teile des achtfachen Pfades sind in Shila enthalten, drei Teile in Samadhi und die übrigen zwei Teile in Panya. In Shila sind Samma Vaccha, Samma Kammanta, Samma Ajiva. Diese drei sind in der ersten Abteilung in Shila enthalten. Samavaca, rechte Rede, Reinheit des Inhalts der Rede. Der gesamte Pfad ist der Pfad der Reinigung. Deshalb muss unsere Rede ebenfalls rein sein. Was bedeutet Reinheit der Rede? Um Reinheit der Rede zu verstehen, müssen Sie zuerst einmal wissen, was die Unreinheit der Rede ist. Wenn Sie sich der unreinen Rede enthalten, was dann übrig bleibt, ist Reinheit der Rede. Was ist Unreinheit der Rede? Man belügt andere, man sagt die Unwahrheit, versucht andere zu täuschen. Eine Unreinheit der Rede. Man äußert grobe Worte, harsche Worte, die andere nur verletzen und ihnen in keiner Weise helfen. Unreinheit der Rede. Man redet schlecht über andere, man verleumdet, man entzweit Freunde durch seine Rede. Unreinheit der Rede. Oder Geschwätzigkeit. Man redet nutzloses Zeug, man stiehlt anderen die Zeit und man stiehlt sich selbst die Zeit. Man plappert den ganzen Tag. Auch eine Unreinheit der Rede. Wenn man sich dieser drei Unreinheiten enthält, was dann übrig bleibt, ist die Reinheit der Rede. Samma Kammanta. Reinheit aller Handlungen auf körperlicher Ebene. Um die Reinheit der Handlung auf körperlicher Ebene zu verstehen, müssen Sie auch hier die Unreinheit der Handlung erkennen. Auch hier wieder der gleiche Maßstab. Der gleiche Maßstab, der für den gesamten Pfad zutreffend ist. Jede Handlung, jede Tat, die ein anderes Lebewesen verletzt oder ihm Schaden zufügt, welche den Frieden und die Harmonie anderer Wesen stört, ist eine unreine Handlung und schadet ihnen in gleichem Maße wie dem anderen. Zur gleichen Zeit, simultan mit ihrer Handlung, schaden sie sich selbst. Was bedeutet Unreinheit der körperlichen Handlung? Man tötet andere Lebewesen. Unreinheit der Handlung auf körperlicher Ebene. Man stiehlt etwas, man nimmt etwas weg, was einem nicht gehört. Man beraubt jemand. Unreinheit der Handlung. Man ist in sexuelle Ausschweifungen verwickelt. Man vergewaltigt, begeht Ehebruch oder andere falsche Verhaltensweise. Unreinheit der Handlung. Man nimmt Rauschmittel, Rauschgifte, Alkohol und alle anderen unseligen Handlungsweisen werden folgen. Rauschgiftmissbrauch führt sie dazu. Ebenfalls Unreinheit der Handlung auf körperlicher Ebene. Wenn man diese Arten der unreinen Handlungsweise auslässt, was übrig bleibt, ist Reinheit der Handlung. Samma Ajiva, rechter Lebensunterhalt, Reinheit im Verdienen des Lebensunterhaltes. Was bedeutet das? Jeder muss auf die eine oder andere Art seinen Lebensunterhalt verdienen. Man soll schließlich nicht betteln gehen oder andere für seinen Unterhalt arbeiten lassen. Auch hier wieder der gleiche Maßstab. Wenn Sie andere verletzen oder schaden mit der Art Ihres Lebensunterhaltes, dann mögen Sie vielleicht viel Geld damit verdienen. Aber es ist keine richtige Art des Lebensunterhaltes, kein rechter Lebensunterhalt. Wenn Ihr Lebensunterhalt beinhaltet, dass Sie andere auffordern, Shila zu brechen, ethische Lebensregeln zu brechen, sodass diese mehr und mehr dem Elend verfallen, dann ist das auch nicht rechter Lebensunterhalt. Man mag sagen, ich töte niemanden. Aber zur gleichen Zeit handelt man mit Waffen, mit Munition, mit Bomben, mit Bombern, Atombomben. Man macht zweifellos viel Geld damit. Aber sie helfen anderen damit, Shila zu brechen und andere zu verletzen. Kein rechter Lebensunterhalt. Man sagt, ich nehme niemals Rauschgift. Aber man handelt in Drogen, in Alkohol, in Rauschgiften. Kein rechter Lebensunterhalt. Man betreibt eine Spielhölle oder ähnliches. Kein rechter Lebensunterhalt. Jedes andere Laster. Kein rechter Lebensunterhalt. Man mag sagen, ich töte nicht. Doch man handelt mit Fleisch, man handelt in Tieren oder mästet sie und verkauft sie an den Schlechter. Ich töte nicht, der Schlechter kann das tun. Kein rechter Lebensunterhalt. Alle diese Lebensunterhalte, die andere dazu auffordern, ein unrechtes und unglückliches Leben zu führen, sind kein rechter Lebensunterhalt. Auch ein Lebensunterhalt, der auf den ersten Blick wie ein rechter Lebensunterhalt aussieht, kann unrecht sein, wenn die Motivation falsch ist. Wenn die Motivation nur Ausbeutung anderer ist, dann, so gut wie dieser Lebensunterhalt auch aussehen mag, er wird dadurch zum schlechten Lebensunterhalt. Ein Beispiel. Vor Jahren, als ich noch keinen Kontakt mit dem Rheindamme hatte, passierte ein Zwischenfall in meiner Familie. Einer meiner Familienmitglieder wurde schwer krank. Der Familienarzt war nicht erreichbar, und ich musste einen anderen Doktor aus der Stadt rufen. Dieser war ein sehr beschäftigter Mensch und ich wusste, dass er nicht zur Visite ins Haus kommen würde, um den Patienten zu sehen. Deshalb ging ich persönlich zu ihm, um ihn zu einem Hausbesuch zu überreden. Als ich dann zu ihm ging, war er ganz allein in seiner Praxis, ohne einen einzigen Patienten. Normalerweise war eine große Schar von Patienten immer im Wartesaal. Ich war froh, dass er nun kommen würde, aber aus Neugier fragte ich ihn: Wie kommt es, dass gewöhnlich eine so große Zahl von Patienten hier sind, aber dieses Mal überhaupt keiner? Und mit einem langen und traurigen Gesicht sagte er: Ich weiß gar nicht, was los ist in diesem Jahr. Gewöhnlich bricht in dieser Saison irgendeine Epidemie in der Stadt aus. Aber dieses Jahr gibt es nicht mal die kleinste Epidemie, rein gar nichts. Was für ein Doktor, dachte ich. Ein so nobler Beruf. Nicht, dass ein jeder Arzt so ist, aber ich habe einen Doktor getroffen, der eine Epidemie wollte, sodass mehr und mehr Menschen krank werden und er Geld machen kann. Ich fand das wirklich traurig. Aber es ist sehr leicht, Fehler in anderen zu finden. Wirklich leicht. Und wir tun es unser ganzes Leben lang. Wir sehen nur die Fehler in anderen. Zu dieser Zeit war ich noch nicht in Kontakt mit dem Rheindammer gekommen. Aber kurz darauf kam ich in Kontakt mit dem Rheindammer, und reines Dammer ist Selbstbeobachtung, Selbsterkenntnis. Als ich begann, mehr mich selbst zu erkennen, wurde mir die Wahrheit plötzlich so klar bewusst. Es ist so einfach, Fehler in diesem Doktor zu finden. Doch wie steht es mit mir? Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und ich kenne die Mentalität der Geschäftsleute. Ich kenne es aus eigener Erfahrung und bin selbst durch dieses Stadium gegangen. Geschäftsleute haben ihre eigene Sprache. In unserer Sprache heißt es, zum Beispiel sagen wir, es ist eine Hungersnot oder Dürre oder es ist Krieg, eine Knappheit der Konsumgüter entsteht, die Preise schießen nach oben. Dann heißt es in unserer Geschäftssprache, die Marktlage verbessert sich. Die Nachfrage wird lebhaft. Für uns ist der Markt lebhaft. Wir kümmern uns nicht darum, ob Menschen zu Schaden kommen. Die Nachfrage ist lebhaft und wir machen mehr Geld. Und wenn kein Krieg mehr ist, keine Hungersnot, jede Menge Güter sind erhältlich, dann geht der Preis runter. Und mit langem Gesicht sagen wir, oje, der Markt ist kaputt. Für uns ist der Markt kaputt. Was für eine Motivation steckt dahinter? Es ist nur eben, um andere auszubeuten. Ausbeutung anderer, auch das ist kein rechter Lebensunterhalt. Ein oberflächlicher, aber auch ein Grund für ethisches Verhalten ist, dass man in Gesellschaft lebt. Und man sollte nichts tun, weder physisch noch mit Worten, das andere verletzt, weil man es schließlich selbst nicht mag, wenn man von anderen verletzt oder schlecht behandelt wird. Das ist nur ein Grund, anderen nicht zu schaden. Ein jeder, ob er nun diesen oder jenen Beruf ausübt oder diesen oder jenen Lebensunterhalt hat, sollte mit der Motivation arbeiten, dass mein Beruf, mein Lebensunterhalt, ein Weg ist, anderen Menschen zu dienen, anderen Mitgliedern der Gesellschaft zu dienen. Als Gegenleistung bekomme ich mein Gehalt oder meinen Profit, um mich selbst und meine Familie zu erhalten. Mit dieser richtigen Geisteshaltung wird es rechter Lebensunterhalt. Ist aber die gesamte Haltung und Motivation nichts als Ausbeutung, 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 nur um möglichst viel Geld für sich und seine Vergnügen zu sammeln? Dieser Wahnsinn geht gegen die rechte Art des Lebensunterhaltes. Einerseits ist es wichtig für jemanden, der in der alltäglichen Gesellschaft lebt, hart und ehrlich für sein Geld zu arbeiten. Denn man sollte nicht von anderen abhängig sein. Auf der anderen Seite, wenn Geld anfängt in ihrem Beutel zu fließen, dann beginnen sie, ihr Ego aufzublähen. Je erfolgreicher sie sind in ihren Bemühungen, Geld zu verdienen, desto größer wird ihr Ego. Ich, mein, meine. Nur durch meine Intelligenz, durch meine harte Arbeit mache ich so viel Geld. Ich bin eben so viel besser als die anderen. Dieser Wahnsinn überkommt einen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und so laufen sie in die entgegengesetzte Richtung auf dem Pfad zur Freiheit. Denn das Endziel der Befreiung ist ein Zustand, wo es kein Ego mehr gibt. In diesem Zustand der völligen Befreiung hat sich das Ego vollkommen aufgelöst. Doch jetzt ist da der Mann oder die Frau, die eine Familie zu ernähren hat, die hart arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, mit dem sie dann ihr Ego aufblähen. Wie können sie unter diesen Umständen ihrer Befreiung zuarbeiten? Einige weise Menschen fanden eine Lösung für das Problem. Immer wenn man arbeitet und hart arbeitet für sein Geld, muss er oder sie daran denken, dass ich nicht nur arbeite, um mich selbst zu unterhalten, sondern ich auch für andere Geld verdiene. Ein Teil meines Geldes muss ich auf jeden Fall für das Wohl anderer ausgeben. Immer wenn man eine Anstrengung macht, Geld zu verdienen, muss man im Geiste haben, dass man sein Geld auch für das Wohl anderer verdient. In der Folge daraus wird unsere selbstsüchtige Natur, unsere völlig egoistische Grundhaltung, unsere ich-bezogene Lebensführung abgebaut und aufgelöst. Ich arbeite für mich selbst und für andere. Dies ist der erste Schritt für einen Haushalter auf Sama Ajiva zu. Ein Teil des Geldes, das ich erarbeite, muss für das Wohl anderer sein. Das heißt, wenn ich wenig verdiene, dann wird dieser Anteil natürlich gering sein. Wenn ich viel verdiene, dann wird der Anteil zum Wohl anderer entsprechend größer sein. Es richtet sich ganz nach der Größe des Geldbeutels. Aber die Motivation muss sein, dass ich nicht nur für mich selbst arbeite, sondern auch für andere. Ein Teil meines Geldes geht zum Wohl anderer. Dann wird Sama Ajiva wirkliches Sama Ajiva. Wenn Sie Schritte auf dem Weg zu Sama Ajiva gemacht haben, dann wird die geistige Haltung, andere auszubeuten und anderen zu schaden, ohne Sinn. Denn anderen schaden und dann anderen helfen, vielen zu schaden, um einigen zu helfen, das ist ohne Sinn, ohne Verstand. Die geistige Haltung muss sich verändern. Und was immer Sie dann tun, Sie tun es auch für das Wohl anderer. Sama Ajiva. Alle diese drei Begriffe, Sama Vaccha, Sama Kamanta, Sama Ajiva, diese drei kommen unter Shila. Man muss sich aller solcher Handlungen, körperlicher oder mündlicher, die anderen schaden, enthalten. Das ist der erste Teil von Dhamma, Shila. Doch wenn Dhamma hier enden würde, wäre es nicht das vollständige Dhamma. Nur Predigen halten, o Erdenmensch, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht dieses tun, du sollst nicht jenes tun, das geht zu einem Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus. Auf intellektueller Ebene versteht dann jeder durchschnittlich intelligente Mensch und akzeptiert es auch, dass er keinerlei Schaden anrichtender Handlung, sondern heilsame Handlung ausführen soll. Auch mit Glauben kann man es akzeptieren. Ein Erleuchteter hat es gesagt. Alle Heiligen vergangener Zeiten haben es schon gesagt. Unsere heiligen Schriften sagen es. Deshalb erkennen wir es an. Aber im wirklichen Leben ist es so schwierig. Ein Alkoholiker oder jemand, der nach irgendeinem anderen Stoff süchtig ist, weiß auf intellektuellem Niveau sehr gut, das ist sehr schlecht für mich. Ich muss damit aufhören. Ein Spieler weiß sehr wohl, das ist schlecht für mich und ich höre lieber damit auf. Und so ist es mit jedem Laster, das man hat. Man weiß, dass es nicht gut für einen ist. Und es wäre besser, man hörte sofort auf damit. Aber wenn der Moment da ist, dann wiederholt man die gleiche Handlung wie zuvor, obwohl man auf dem Niveau des Verstandes akzeptiert hat, das ist nicht gut für mich. Aber warum ist das so? Weil man keine Kontrolle über seinen Geist hat. Weil man keine Herrschaft über seinen eigenen Geist hat. Und hier kommen wir zum zweiten Abschnitt von Dhamma. Herrschaft über den eigenen Geist entwickeln. Und unter diesem zweiten Abschnitt, Samadhi, fallen drei weitere Teile von Dhamma. Samma Vayama, Samma Sati, Samma Samadhi. Samma Vayama. Rechte Art der Bemühung. Die richtige Art der Übung. Wird Ihr Körper schwach, so schwach, dass Sie nicht einmal zwei Schritte aufrecht gehen können, die stolpern und fallen von links nach rechts, dann sind Sie gut beraten, ein paar körperliche Übungen zu machen, bis Ihre Muskeln gestärkt sind. Auf gleiche Weise der Geist. Wenn er so schwach ist, und nachdem Sie nun zwei Tage gearbeitet haben, müssen Sie wohl bemerkt haben, was für einen schwächlichen Geist Sie haben, was für einen kränklichen Geist Sie haben. Er kann nicht einmal einen Schritt vorwärts machen, er stolpert von hier nach da. Dieser kränkliche und schwächliche Geist braucht ein paar gute Übungen, die ihn stark und gesund machen. Und jede Übung, die den Geist stark und gesund macht, ist Sama Vayama. Es gibt vier verschiedene Arten von Übungen. Eine davon ist, Sie beobachten Ihren Geist und finden heraus, dass er die eine oder andere Unreinheit besitzt. Treiben Sie sie raus. Jede Unreinheit macht Ihren Geist kränker und schwächer. Befreien Sie sich von dieser Unreinheit, von dieser schlechten Qualität, von dieser schlechten Eigenschaft. Die erste gute Übung. Zweite gute Übung. Wiederum betrachten Sie Ihren Geist und Sie finden diese oder jene schlechte Qualität oder Eigenschaft nicht vor. Gut. Dann halten Sie alle Türen Ihres Geistes geschlossen und lassen Sie keine der schlechten Qualitäten eindringen. Zweite gute Übung. Dritte gute Übung. Sie betrachten wieder Ihren Geist. Jede dieser Übungen heißt Überprüfung des Geistes. Sie betrachten also wieder Ihren Geist und Sie finden diese gute Qualität oder jene Tugend vor. Sehr gut. Entwickeln Sie deshalb nun kein Ego oder Stolz. Akzeptieren Sie schlicht, dass mein Geist diese bestimmte gute Qualität besitzt. Und ich muss sie beibehalten. Und nicht nur beibehalten, ich muss sie ausbauen. Vierte gute Übung. Wieder überprüfen Sie Ihren Geist und finden diese oder jene gute Qualität nicht vor. Öffnen Sie dann alle Türen Ihres Geistes und heißen Sie diese nicht vorhandene guten Eigenschaften willkommen. Lassen Sie sie ein. Diese vier gesunden Übungen sind Samavayama. Und das ist es, was Sie indirekt schon begonnen haben zu tun. Das nächste ist Samasati. Rechte Aufmerksamkeit, rechte Achtsamkeit. Aufmerksamkeit ist nur rechte Aufmerksamkeit, wenn Sie aufmerksam auf den gegenwärtigen Moment sind. Sie können nicht aufmerksam auf die Vergangenheit sein. Sie können ebenfalls nicht aufmerksam auf die Zukunft sein. Der Vergangenheit kann man sich nur erinnern und die Zukunft, da kann man Hoffnung, Befürchtung oder Erwartung haben. Aber achtsam, das kann man nur auf die Gegenwart sein. Samasati. Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment, so wie er ist. Aufmerksamkeit auf die Realität, die sich in diesem Moment manifestiert. Aufmerksam sein auf die Wirklichkeit, die sich in diesem Augenblick offenbart. Und das haben Sie hier begonnen zu praktizieren. Die Wirklichkeit hinsichtlich Ihrer selbst. Sie sind sich der Realität hinsichtlich Ihrer selbst bewusst. Der Realität, die Sie von Augenblick zu Augenblick manifestiert. Der Realität, die sich auf diesem begrenzten kleinen Gebiet kundtut. Dem kleinen, dreiecksförmigen Gebiet mit der Basis der Oberlippe, dem gesamten Gebiet der Nase, innerhalb der Nasengänge und dem Gebiet unterhalb der Nasenlöcher, über der Oberlippe. Welche Art sich die Wirklichkeit auch immer in diesem dreiecksförmigen Gebiet offenbart. Da gibt es den Fluss des Atems über diesen Teil des Körpers. Der Fluss der Atemluft ist immer vorhanden. Anfänglich werden Sie diesen natürlichen Fluss des Atems vielleicht nicht fühlen können, weil er so fein ist, so sanft ist. Sie dürfen dann ein paar stärkere Atemzüge machen, bewusste Atemzüge. Sie müssen aber sehr bald zum normalen, natürlichen Atem kommen. Denn der gesamte Pfad heißt Beobachtung der Natur, wie sie ist. Und nicht künstliche Realität, kreierte Realität, sondern natürliche Realität, die ganz von sich aus abläuft. Sie haben den ganzen Tag damit verbracht, den Atem zu beobachten, wie er durch dieses oder jenes Nasenloch oder beide Nasenlöcher streicht. Vorher waren Sie sich dessen niemals bewusst, obwohl es natürlich immer da war. Aber jetzt, da Sie Sati entwickeln, Ihre Aufmerksamkeit entwickeln, werden Sie sich dessen bewusst. Am nächsten Tag, heute, haben Sie die Berührung des Atems beobachtet. Morgen werden Sie mit noch feinerer Realität arbeiten. Der gesamte Pfad bringt Sie vom Groben zum Feinen, noch Feineren zum Allerfeinsten, von Olarika zu Sukuma. Heute Abend und morgen den ganzen Tag werden Sie natürlich wieder innerhalb des begrenzten Gebietes eine noch feinere Wirklichkeit wahrnehmen, eine noch subtilere als zuvor. Aber die Wirklichkeit, keine Einbildung. Sie haben ja 2 Tage mit dem Atem gearbeitet und Sie werden deshalb eine Realität hinsichtlich dieses Atems erfahren. Sie werden anfänglich bemerken, dass die Atemluft, die aus der Nase streicht, ein bisschen wärmer ist als die, die in die Nase hereinkommt. Jeder hinausgehende Atem ist etwas wärmer als der hereinkommende. Die Temperatur ist unterschiedlich. Das ist nur natürlich, da die Temperatur innerhalb des Körpers höher ist als die Außentemperatur. Die Luft der äußeren Atmosphäre kommt in den Körper und damit in Kontakt mit der höheren Temperatur innerhalb des Körpers und kommt etwas wärmer wieder heraus. Bisher haben Sie das nie bemerkt. Sie haben sich nie darum gekümmert. Aber jetzt mit dieser Technik, beginnen sie das zu sehen. Die Atemluft geht etwas wärmer hinaus, als sie hereinkam. Eine Wirklichkeit, eine Realität. Außer diesem passieren so viele andere Dinge, die nichts direkt mit dem Atem zu tun haben, aber in Bezug zum Atem stehen. Innerhalb dieses dreiecksförmigen Gebietes passieren so viele Dinge in jedem einzelnen Moment, genauso wie sie im gesamten Körper in jedem Moment passieren. Jeden Moment an jedem kleinsten Teilchen des Körpers verläuft die eine oder andere biochemische Reaktion, die eine oder andere elektrophysikalische Reaktion, überall im gesamten Körper. Auch hier, in diesem kleinen Gebiet, passiert etwas. In diesen 2 Tagen, die Sie mit dem Atem arbeiten, grober Atem, feiner Atem, Berührung des Atems, wird Ihr Geist immer wahrnehmungsfähiger, feiner und feiner, mehr und mehr empfindsam. Und heute Abend und morgen werden Sie beginnen, Dinge zu empfinden. Verschiedene Arten von Empfindungen, die von Zeit zu Zeit auftreten. Sie mögen vielleicht eine Empfindung von Kälte auf diesem Gebiet haben oder eine Empfindung von Hitze. Es mag einfach Körperwärme oder Wärme der Atmosphäre sein. Was immer es auch sein mag, was immer Sie auch fühlen, Sie empfinden etwas. Kälte oder Hitze oder manchmal vielleicht Schwitzen. Gut möglich, dass Sie ein Jucken spüren. Jucken kann natürlich überall im Körper erscheinen, doch Sie geben nur Wichtigkeit dem gewählten dreiecksförmigen Gebiet. Wenn innerhalb dieses begrenzten Bereiches Jucken auftritt, dann beobachten Sie einfach nur. Reagieren Sie nicht auf dieses Jucken. Wenn Hitze oder Schwitzen auftritt, beobachten Sie es nur und reagieren nicht darauf. Kratzen Sie sich nicht, wenn Sie einen Juckreiz verspüren. Beobachten Sie ihn nur. Wie lange wird er wohl anhalten? Er ist entstanden, nimmt zu, verstärkt sich, doch letztendlich verschwindet er. Kein Juckreiz ist ewig. Nichts ist ewig. Es kommt und es geht wieder vorüber. Sie beobachten das alles nur. Es ist möglich, dass manchmal ein Kitzeln auftaucht. Sie tun nichts weiter, als das zu beobachten. Ein Kitzeln. Es ist möglich, dass Sie ein Stechen empfinden oder ein Klopfen. Ein Gefühl des Pulsierens. Manchmal vielleicht ein Kribbeln oder ein Gefühl des Vibrierens. Was auch immer. Welche Empfindung auch immer. Sie können sich das nicht aussuchen. Sie können sich die Art der Empfindung nicht aussuchen. Es ist ein Beobachten der Dinge, ohne dass Sie irgendeine Möglichkeit der Auswahl haben. Versuchen Sie nie, eine Empfindung zu kreieren. Überlassen Sie der Natur das Spiel. Lassen Sie Dhamma freien Lauf. Beobachtung ohne Eingriff. Vorgänge, Prozesse laufen ab und Sie tun nichts weiter, als das zu beobachten. Sie beobachten nichts weiter als das, was sich innerhalb dieses kleinen Bereiches kundtut. Sie sind sich einfach nur dessen bewusst. Sie greifen nicht ein. Sie sind stiller Beobachter, tun gar nichts, außer aufmerksam zu sein. Vielleicht haben Sie dort manchmal eine Empfindung der Schwere oder manchmal ein Gefühl von Druck oder vielleicht Spannung oder vielleicht sogar Schmerz. Alles natürlich innerhalb unseres begrenzten Bereiches. Vielleicht haben Sie manchmal ein Gefühl der Taubheit, manchmal vielleicht ein Gefühl von Ausdehnung, Zusammenziehung, Zusammenziehung, Ausdehnung, manchmal vielleicht ein Gefühl der Trockenheit oder manchmal ein Gefühl der Feuchtigkeit. Es kann alles Mögliche sein, jede Art von Empfindung. Es ist gut möglich, dass Sie eine Empfindung haben, die Sie nicht benennen können. Es ist gar nicht notwendig, Namen oder Beschreibung zu finden. Solange Sie etwas fühlen und Sie darauf nicht reagieren, sondern einfach nur beobachten, ist der Sinn der Übung erfüllt. Namen sind gar nicht notwendig. Sie sollten auch den Empfindungen, denen Sie eigentlich Namen geben könnten, keinen Namen geben. Arbeiten Sie so, wie Buddha es von Ihnen wollte. Keine Namen, keine Benennungen. Beobachten Sie einfach nur, was passiert. Das ist alles. Etwas spielt sich dort ab und Sie haben keinerlei Kontrolle darüber. Es ist nicht ich, es ist auch nicht mein. Da laufen einfach Vorgänge, einfach Prozesse auf natürliche Weise ab. Beobachtung, reines Beobachten, ohne sich dabei mit den Empfindungen zu identifizieren. Manchmal fühlen Sie vielleicht gar nichts. Empfindungen sind natürlich da. Sie sind in jedem kleinen Teilchen des Körpers immer vorhanden. Wo immer Leben im Körper ist, da muss auch eine Empfindung sein und das in jedem einzelnen Moment. Wenn aber Ihr Geist grob ist und die Empfindung sehr unterschwellig und fein, dann ist es gut möglich, dass Sie keine Empfindung fühlen. Wenn Sie keine Empfindung fühlen, dann kommen Sie zurück zur Atmung. Sie haben ja den ständigen Fluss des Atems, der über diesen Teil des Körpers geht. Ihr Geist ist dann mit der Atmung, mit der Berührung des Atems und Sie arbeiten weiter damit. Atem, Berührung des Atems, Atem, Berührung des Atems, was gerade da ist. Und sobald eine Empfindung auftritt, geben Sie sofort alle Wichtigkeit dieser Empfindung, die dort aufgetreten ist. Beobachten Sie sie, bis sie vergangen ist. Wenn diese Empfindung vergangen ist, tritt vielleicht etwas anderes auf. Sie beobachten es wiederum, bis es verschwindet. Haben Sie keine Empfindung, dann gehen Sie zur Atmung über. Immer wenn also eine Empfindung da ist, geben Sie alle Aufmerksamkeit dieser Empfindung. Wenn Sie keine Empfindung haben, geben Sie alle Aufmerksamkeit der Atmung oder der Berührung des Atems. Ob Sie gerade mit den Empfindungen arbeiten oder ob Sie gerade mit der Atmung arbeiten, sehen Sie zu, dass Sie innerhalb des dreiecksförmigen Bereiches bleiben. Alles, was Sie außerhalb dieses Bereiches erfahren, können Sie zwar nicht unterdrücken und versuchen Sie es auch nicht, denn es gibt Empfindungen im gesamten Körper in jedem Moment. Doch welche Empfindungen Sie auch an den anderen Teilen des Körpers haben sollten, ignorieren Sie sie einfach und geben Sie ihnen keine Wichtigkeit. Doch geben Sie alle Wichtigkeit und Aufmerksamkeit den Empfindungen, die Sie in dem begrenzten Bereich auftreten. Und die richtige Art, Ihnen Wichtigkeit beizumessen, ist, sie zu beobachten. Sie objektiv zu beobachten. Sie müssen erst dieses Gebiet zur Reife bringen, um das Stadium zu erreichen, in dem Sie die Wahrheit im gesamten Körper erfahren können. Das ist Samasati, rechte Achtsamkeit. Aufmerksamkeit auf die Realität des Augenblickes. Sie müssen Ihren Geist schulen, im gegenwärtigen Moment zu leben. Im Moment, so wie er ist und nicht, wie Sie es gerne hätten. Wie es gerade ist, so wie die Natur sich in diesem Moment offenbart. Lernen Sie, in dieser Wirklichkeit zu leben. Wenn Sie Ihre Fähigkeit von Samasati, das heißt Achtsamkeit, auf den gegenwärtigen Moment entwickeln, heißt das natürlich nicht, dass Sie alles aus der Vergangenheit vergessen werden, Ihre Erinnerung verloren geht, sodass Sie nichts mehr für die Zukunft planen können. Aber nein, wie könnte man da überleben? Doch das eingeschliffene Verhaltensmuster des Geistes, das ist es, was geändert werden muss. Bisher haben Sie die Realität, die sich im gegenwärtigen Moment manifestiert, wenig Wichtigkeit beigemessen. Sie sind entweder mit Ihren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Sobald ein reales Geschehen auftaucht, sobald etwas im gegenwärtigen Moment passiert, im täglichen Leben, sofort entsteht eine Wolke von Erinnerungen aus der Vergangenheit bezüglich eines ähnlichen Falles. Diese Wolke schiebt sich vor den gesamten Vorgang und macht alles so verschwommen. Deshalb können Sie die Wirklichkeit gar nicht beobachten, wie sie wirklich ist. Oder auch, im Moment eines realen Geschehens im Leben überrennt Sie ein Schwall von Erwartungen auf die Zukunft. Dieser verzerrt die Wirklichkeit, macht sie unklar und Sie sind nicht in der Lage, die Wirklichkeit klar zu erkennen. Dieses Verhaltensmuster des Geistes muss verändert werden. Denn ununterbrochen, die ganze Zeit, ist Ihr Geist damit beschäftigt, in der Zukunft umherzuwandern oder in der Vergangenheit. In der Zukunft oder in der Vergangenheit. Das ist verlorene Energie. Es besteht gerade gar keine Notwendigkeit, sich vieler Dinge zu erinnern. Dennoch hält sich Ihr Geist in der Vergangenheit auf. Auch wenn Sie gerade keine Pläne für die Zukunft machen, Ihr Geist hält sich in der Zukunft auf. Sie verschwenden damit Ihre Energie. Mit dieser Technik sparen Sie Ihre Energie ein und wenn Sie sich wirklich der Vergangenheit erinnern wollen, dann sind Sie gewiss in der Lage dazu und das stärker als je zuvor, weil Sie Ihre Energie aufgespart und nicht verschwendet haben. Und wenn Sie dann Entscheidungen zu fällen haben über den nächsten Schritt, den Sie tun werden, dann fällen Sie gute Entscheidungen, richtige Entscheidungen, ohne zu zögern und zaudern, eben weil Sie Ihre Energie dafür aufgespart haben. Diese Technik bringt Sie dazu, Ihre alte Gewohnheit mit dem Geist immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu sein, ohne dabei die Gegenwart zu beachten, zu brechen und zu verändern. Sie werden sehen, wie hilfreich dies bei der Ausführung dieser Technik sein wird, wo Sie auf subtilster Ebene des Geistes und Körpers eine tiefe Operation vornehmen werden, um die tief sitzenden Komplexe des Geistes zu erreichen und aufzulösen. Aber Sie werden es auch hilfreich im täglichen Leben finden, wo Sie von Zeit zu Zeit verschiedenen schwierigen Situationen gegenüberzustehen haben. Das ist Samasati. Und dann Samasamadhi. Das Wort Samadhi bedeutet Konzentration. Wir aber sind nicht nur in einfacher Konzentration interessiert. Konzentration allein hilft uns nicht viel. Es muss Samasamadhi sein, das heißt richtige Art der Konzentration, rechte Art der Sammlung. Wenn es nicht die richtige Art der Konzentration ist, dann wird es sie nicht zum endgültigen Ziel der Befreiung bringen. Man kann Konzentration des Geistes mit einem Objekt des Verlangens, der Begierde entwickeln. Der Geist ist fähig, sich mit einem Objekt der Begierde zu konzentrieren, ebenso mit einem Objekt der Aversion und auch mit dem Objekt der Illusion, der Ignoranz oder mit Einbildung. Obwohl weit weg von der Wahrheit, kann dies ein Mittel zur Konzentration sein und Sie können damit Konzentration erreichen. Aber diese Art der Konzentration hilft Ihnen nicht weiter. Wenn die Konzentration nicht zur gleichen Zeit Ihren Geist reinigt, wenn auch nur nach und nach, dann sind Sie nicht auf dem richtigen Weg. Deshalb muss die Konzentration mit einem realen Objekt sein, mit einer Tatsache, die Sie gerade in diesem Moment erfahren, der Wahrheit des gegenwärtigen Momentes. Das Objekt muss frei von Verlangen, frei von Abneigung sein. Akzeptieren Sie einfach die Wirklichkeit, wie sie in diesem Moment ist. Und von Augenblick zu Augenblick, von Moment zu Moment sind Sie aufmerksam, sind Sie achtsam, sind Sie bewusst. Je länger die Zeitspanne ist, die Sie von Moment zu Moment aufmerksam sein können, desto stärker ist Ihr Samadhi, Ihr Samasamadhi, richtige Konzentration, rechte Sammlung. Und nur das ist Samasamadhi und nichts anderes. Ein Schüler kommt zu mir und sagt, er ist bei einem gewissen Guru gewesen und dieser Guru, freundlich wie er war, hat seine Hand über seinen Kopf gehalten und für 4 Stunden fiel er in ein tiefes Samadhi, wusste nicht, was um ihn herum los war. Er wusste nicht, was passierte. Was für eine Art Samadhi ist das? Das würde doch heißen, dass wenn Sie im tiefen Schlaf sind, dann sind Sie in Samadhi. Das ist doch blanker Unsinn. Samasamadhi ist ein Samadhi, in dem Sie achtsam auf die Realität sind. Jeden Moment sind Sie sich der Realität innerhalb des Körpergebildes bewusst. Sie sind aufmerksam auf die Wirklichkeit, wie sie sich innerhalb des Körpergebildes abspielt. Ununterbrochen und kontinuierlich für längere Zeit. Dann ja, das ist Samasamadhi. Und das ist es, was Sie hier praktizieren und üben sollen. Diese 3 Begriffe fallen unter den Abschnitt Samadhi. 3 in Shila, 3 in Samadhi und die übrigen 2 in Panya. Wir werden heute Abend nichts über Panya besprechen, denn auf diesem Weg muss die Theorie und die Praxis zusammen fortschreiten und die Praxis von Panya werden Sie erst übermorgen kennenlernen. Sie werden Ihre ersten Schritte auf dem Gebiet von Panya erst übermorgen am Nachmittag mit dem Beginn der Vipassana-Praxis machen. Deshalb werden wir die übrigen 2 der 8 Begriffe von Dhamma, die zum Gebiet von Panya gehören, erst morgen Abend besprechen. Jetzt erst Shila und Samadhi. Am Anfang haben Sie die Einhaltung der 5 Grundsätze übernommen. Sie haben sie sehr sorgfältig beachtet, denn sie sind die Grundsteine, das Fundament dieser Methode, außerordentlich wichtig. Für Samadhi haben Sie das dreiecksförmige Gebiet beobachtet. Jede Empfindung innerhalb des begrenzten Bereiches von Augenblick zu Augenblick, von Moment zu Moment wahrgenommen. Wirklichkeit, Realität, keine Einbildung, einfach nur die Realität, die Sie erfahren haben. Entweder den Atem oder eine Empfindung. Atem oder Empfindung. Und Sie haben Ihre Aufmerksamkeit auf das begrenzte Gebiet gehalten. Machen Sie Ihren Geist hochempfindsam. Machen Sie ihn stark, sodass Sie übermorgen, wenn Sie in den Bereich Panyas treten, eine tiefe Operation des Geistes vornehmen können und auch die tief verwurzelten Komplexe des Geistes ausgraben und somit ihr Elend beenden können. Machen Sie das Beste aus der Zeit. Machen Sie das Beste aus dieser Gelegenheit. Machen Sie Gebrauch von den Möglichkeiten, die Sie hier vorfinden. Und nutzen Sie das wundervolle Dhamma, diese wundervolle Technik zu Ihrem Wohl, zu Ihrem Wohlergehen, zu Ihrer Befreiung. Befreiung vom Joch aller Fesseln, von dem Joch der Unreinheiten, des Verlangens, der Abneigung, der Illusionen und Verblendungen, um wirklichen Frieden, wirkliche Harmonie und wirkliches Glücklichsein erfahren zu können. Möge ein jeder von Ihnen Fortschritte auf dem Wege Dhammas machen. Möge ein jeder von Ihnen wirklichen Frieden, wirkliche Harmonie und wirkliches Glücklichsein erleben.
Mangalam.